Danke. Ja. Gut, ich möchte dann am Anfang beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt da sein dürfen. Danke, dass wir gemeinsam in dein Wort reinschauen dürfen. Und ich bitte, dass du mir jetzt Ruhe schenkst und dass du uns allen schenkst, dass wir dich erkennen dürfen und begeistert sein können von dem, was wir in deinem Wort sehen. Amen. So, wir wollen uns heute einen Bibeltext gemeinsam anschauen. Und bevor wir den Text anschauen, müssen wir uns gemeinsam auf eine Grundannahme einigen. Und zwar auf die Grundannahme, dass Gott existiert. Und wenn du das nicht glaubst, dann solltest du das zumindest für diese Predigt jetzt als Grundannahme mitnehmen, weil sonst wird es schwierig mit dem restlichen Text. Nehmen wir das also an und in dieser Annahme lesen wir gemeinsam einen Bericht aus dem Evangelium Gottes. Und zwar aus der Version, die der Johannes verfasst hat, nach unserer Einteilung das Kapitel 19, die Verse 17 bis 42. Und ich werde es jetzt vorlesen und das wird da oben dann als Folie sein, das heißt, ihr könnt es mitlesen. Da heißt, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu noch das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib von Jesus abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. So, das war unser Text. Und Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es in dem Text um die Kreuzigung Jesu geht. Oder? Geht es wirklich darum? Wenn wir in den Text hineinschauen, dann merkt man, dass die eigentliche Kreuzigung in diesem ganzen Text in einem kleinen Nebensatz abgehandelt wird. Es scheint fast so, als wäre diese Kreuzigung selbst irgendwie eine Nebensache. Tatsächlich nimmt sie nur ungefähr 3% vom Gesamttext ein. Und die übrigen 97% gehen an Details, die aus unserer Sicht scheinbar völlig belanglos sind, die für uns total absurd wirken. Da wird ein Mensch zu Tode verurteilt und hingerichtet, und derjenige, der darüber Bericht erstattet, schreibt, was sie mit seinem Gewand machen, wie sie damit umgehen, dass er Durst hat, ob sie ihm die Beine brechen oder nicht. Das sind Dinge, die wirken für uns total unwichtig. Aber wir sehen in dem Text, dass der Verfasser, also der Johannes, sich wirklich viel Zeit nimmt, um über diese Details zu schreiben. Und ich habe das da in einem Diagramm dargestellt und dann diese Abschnitte dann auch einmal markiert. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir diese Abschnitte einzeln durchgehen und über die einzelnen Abschnitte nachdenken. Ich möchte das aber nicht in der Reihenfolge machen, in der sie dastehen, sondern ich werde damit beginnen, dass ich einen Abschnitt relativ aus der Mitte rausnehme. In diesem Abschnitt geht es darum, dass Jesus am Kreuz oben hängt und er sieht unter den Menschen, die unter dem Kreuz stehen, seine Mama stehen und ein paar andere, und einen, den er noch sieht, ist einer seiner Jünger. Und jetzt definiert er für seine Mama und diesen Jünger so eine Mutter-Sohn-Beziehung. Und deswegen habe ich dem Abschnitt den Titel Adoption gegeben. Und das Komische ist, dass man sich wundert, was sowas in dem Text verloren hat. Warum nimmt sich der Johannes die Zeit, dass er über sowas schreibt, während Jesus gekreuzigt wird? Und warum ist der Johannes der Einzige, der über das schreibt? Und man könnte sich die Frage stellen, ob der Johannes, der diesen Text verfasst hat, ob der vielleicht einen sehr, sehr persönlichen Bezug zu diesem Detail gehabt hat. Und wir werden uns die Frage jetzt nicht hier stellen. Wen das interessiert, der kann sich das zu Hause überlegen. Und für diejenigen, die das überlegen wollen, möchte ich noch einen Gedanken mitgeben. In dem Text schreibt der Johannes von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Und dieser Jünger kommt im Johannesevangelium immer wieder vor. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ob der Verfasser von diesem Bericht einen persönlichen Bezug zu dieser Mutter-Sohn-Geschichte hatte, dann tut man vielleicht gut daran, hier mit dem Forschen zu beginnen. Wir werden das Detail aber jetzt am Rand lassen und weiterschauen. Der nächste Abschnitt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, ist der letzte Abschnitt in unserem Text, und dem habe ich den Titel Das Begräbnis gegeben. Das Interessante ist, dass sich der Johannes gut ein Viertel von dem ganzen Text nimmt, um über dieses Begräbnis zu schreiben. Warum? Was war so besonders an dem Begräbnis von Jesus? Ich meine, die erste Besonderheit war sicher mal, dass er überhaupt begraben worden ist, weil, zumindest soweit ich informiert bin, sind bei diesen Kreuzigungen die Gekreuzigten oft einmal in irgendwelche Massengräber geschmissen worden, und es war nicht so üblich, dass die dann ein besonderes Begräbnis bekommen haben. Aber warum nicht bei Jesus? Warum ist er nicht in einem Massengrab gelandet? Warum hat man ihn in ein Felsgrab gelegt? Warum nimmt sich der Johannes so viel Zeit in seinem Text, dass er dieses Begräbnis so detailliert beschreibt? Er schreibt uns sogar von Leuten, die dabei waren, und nennt deren Namen. Und das waren nicht irgendwelche Leute, das waren wahrscheinlich Leute, die in der jüdischen Society bekannt waren. Warum macht der Johannes das? Warum so viel Zeit für dieses scheinbar unwichtige Detail? Und ich denke, eine Antwort gibt uns wahrscheinlich ein Freund von Johannes, der hat auch ein Evangelium geschrieben, der Matthäus. Und wir lesen jetzt einen kurzen Abschnitt aus seinem Evangelium, um dann eine mögliche Antwort darauf zu finden, warum der Johannes so viel über dieses Begräbnis schreibt. Im Matthäus-Evangelium heißt es, am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, damit meinen sie Jesus, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum dritten Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Warum nimmt sich der Johannes so viel Zeit, um über dieses Begräbnis zu schreiben? Wir haben gesehen, dass es eine starke Interessensgruppe gegeben hat, die auf jeden Fall verhindern wollte, dass die Leiche von Jesus verschwindet. Und wir wissen, dass sie später verschwunden ist und wir wissen den Grund dafür. Aber dieser Grund ist sicherlich nicht von allen geglaubt worden. Es hat sicher Theorien gegeben, dass der Leichnam gestohlen worden ist oder dass Jesus nicht wirklich tot war. Und ich denke, was der Johannes da in seinem Text macht, ist, dass er Argumente dafür liefert, dass das eigentlich nicht sein kann. Der Mann ist in einem Grab gelegen, das verschlossen und versiegelt und bewacht war. Und es waren jüdische Prominente dabei, die gesehen haben, dass der wirklich tot war. Denkt der Johannes möchte ein Argument aufbauen. Aber das ist eigentlich ein Argument für die Auferstehung und die kommt am Sonntag dran. Das heißt, jeder, der sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, dass er am Sonntag noch daherkommt. Da wird es dann um die Auferstehung gehen. Ich möchte jetzt drei weitere Details herausgreifen aus dem Text. Und ich möchte aufzeigen, warum ich denke, dass die eine große Gemeinsamkeit haben und warum ich sie als Dreiergruppe gemeinsam betrachte. Das erste Detail ist diese Verlosung vom Gewand. Jesus hängt am Kreuz oben und die Kriegsknechte, die ihn gerade vorher gekreuzigt haben, die fangen jetzt an, sein Gewand untereinander aufzuteilen. Und dann kommen sie zu diesem Untergewand, das scheinbar sehr hochwertig angefertigt worden ist. Und dann sagen sie, na, das zerstückeln wir nicht, das losen wir aus, wer das kriegt. Das ist das erste Detail. Das zweite Detail ist, dass Jesus Durst hat. Er hängt da oben am Kreuz in der Hitze des Tages und irgendwann bekommt er Durst. Und er bringt es zum Ausdruck und daraufhin wird ihm ein Schwamm, der mit Essig getränkt ist, an den Mund gehalten. Das ist das zweite Detail. Und das dritte Detail ist, dass Jesus die Beine nicht gebrochen worden sind. Die Beine zu brechen war damals übliche Praxis, um so einen Gekreuzigten zum Tod zu bringen, wenn man es beschleunigen wollte. Von dem Zeitpunkt weg, wo die Beine gebrochen waren, hat es wahrscheinlich nur mehr ein paar Minuten zu leben gegeben. Und das haben wir im Text gelesen. Die Juden wollten das Ganze beschleunigen, weil sie die Leichen da unten haben wollten vom Kreuz. Deswegen haben diese Kriegsknechte dann den anderen beiden Gekreuzigten die Beine gebrochen. Und als sie zu Jesus gekommen sind, haben sie gesehen, dass der schon tot war zu diesem Zeitpunkt. Und sie haben das nicht nur gesehen, sondern sie haben das auch überprüft. Sie haben einen Speer genommen und haben ihm damit in die Seite gestochen und haben gesehen, da kommt Blut und Wasser heraus. In der Rettungsmedizin würde man sagen, ein sicheres Todeszeichen. Und für die war klar, dem braucht man die Beine nicht mehr brechen. Der ist schon tot. Und auch das ist ein Detail, für das sich der Johannes sehr viel Zeit nimmt in seinem Text. Da ist es noch einmal. Diese drei Details, also zu einem zusammengefasst. Und ich habe vorher versprochen, ich möchte sagen, warum ich die zusammenfasse. Alle drei Details haben eins gemeinsam. Irgendwo in diesen Details steckt so mehr oder weniger die Aussage drinnen, das ist passiert, damit die Schrift erfüllt würde. Diese Details machen 50% des Textes aus. 50%, die Hälfte unseres Textes, geht darum, dass Dinge passieren, damit die Schrift erfüllt würde. Man könnte noch tiefer graben, man würde noch mehr finden, aber bei dieser Hälfte ist es zumindest explizit im Text gesagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Schrift soll erfüllt werden? Die Antwort darauf ist, es geht um das, was wir heute Altes Testament nennen. Besonders in den Psalmen sind diese Ereignisse, die wir da jetzt gesehen haben, sehr detailliert und sehr konkret beschrieben. Und das ist seltsam, weil die Psalmen eigentlich 1000 Jahre vorher geschrieben worden sind. 1000 Jahre, bevor diese Kreuzigung stattgefunden hat. Zu dem Zeitpunkt hat man die Hinrichtungsart der Kreuzigung eigentlich noch gar nicht gekannt. Hat jemand in Gedichtform darüber geschrieben, dass einmal ein Mann kommen wird und dass der gekreuzigt wird. Und nicht nur das, es ist auch beschrieben worden, dass das Gewand ausgelost wird, dass er Essig zu trinken bekommen wird, wenn er Durst hat und dass ihm die Beine nicht gebrochen werden. All diese Dinge sind 1000 Jahre vorher aufgeschrieben worden. Komisch, oder? Man könnte also sagen, irgendwer hat von dieser Kreuzigung gewusst. Und zwar lang bevor sie passiert ist. Die Frage ist, wer? Und das Ganze wird noch ein bisschen seltsamer. Über diesen Jesus, der da gekreuzigt worden ist, ist nämlich noch viel mehr vorhergesagt worden als nur die Kreuzigung. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich eine Grafik heranziehen. Ich habe die im Internet gefunden und dann sozusagen nachgebaut. Und diese Grafik funktioniert in etwa so. Man nimmt ein Buch aus der Bibel, in dem Fall habe ich jetzt das erste genommen, 1. Mose, und jetzt sucht man in diesem Buch alle Stellen, wo etwas über diesen Mann vorhergesagt wird, der einmal kommen wird. Und dann macht man für jede dieser Stellen einen Punkt nebeneinander. Das macht man dann für alle Bücher des Alten Testaments, da kriegt man ganz schön viele Punkte zusammen. Und jetzt wird es interessant, jetzt nimmt man das Neue Testament her, wo über Jesus erzählt wird, und dort findet man einige Dinge, die im Leben Jesu passieren. Noch mehr Punkte. Und jetzt stellt man fest, diese Punkte passen zusammen und man kann sie miteinander verbinden. Und tatsächlich passt sehr viel zusammen. Im Alten Testament gibt es nach dieser Auflistung, die ich da gefunden habe, über 300 Aussagen über diesen Mann, der einmal kommen wird. Und dann kommt Jesus und alle diese 300 Aussagen passieren und werden erfüllt. Entweder aktiv, indem Jesus genau das tut, was verlangt, was vorhergesagt worden ist, oder passiv, dass ihm was passiert, was so vorhergesagt worden ist. Das ist erstaunlich, oder? Wie gibt's das, dass man Jahrtausende vorher sagen kann, was im Leben eines Mannes passieren wird, und das so genau und detailliert? Und das Spannende ist, dass zusätzlich zu all diesen Vorhersagen, die tatsächlich eingetroffen sind im Leben Jesu, eigentlich keine Falschaussagen dabei waren. Es gibt keine Aussagen im Alten Testament über diesen Mann, wo man rückblickend sagen müsste, oh, das ist jetzt doch nicht passiert, oder das ist ein bisschen anders passiert, wie sie es gesagt haben. Also wir haben eine Menge Aussagen, die dann tatsächlich so eingetroffen sind, und keine Aussage, die anders eingetroffen ist. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen. Die erste Erklärung ist, dass das, was der Johannes in seinem Textabschnitt da die Schrift nennt, dass das nachträglich angepasst oder überhaupt nachträglich verfasst worden ist. Das wäre eine sehr logische Erklärung für das Ganze. Das Problem mit der logischen Erklärung ist, wir können sie eigentlich ausschließen. Es gibt viel zu viele Argumente dagegen, nur werde ich mir jetzt nicht die Zeit nehmen, die dazu sagen. Wen das interessiert, der kann gerne im Nachgang mit mir diskutieren kommen. Ich liebe diskutieren. Also Argumentation bei Bedarf im Einzelgespräch. Aber kommen wir zurück zu diesen ganzen Aussagen. Und wir haben gerade gesehen, dass es diesen einen Erklärungsversuch, nämlich dass diese Schriften, die man da auf der linken Seite sehen, dass die im Nachhinein alle entstanden sind, dass wir das ausschließen können. Und damit bleibt uns nur eine zweite Erklärung über. Irgendwer wusste vorher von genau diesem Jesus. Aber wer? Jetzt könnte man sagen, ja gut, vielleicht irgendwelche komischen Leute, religiöse Leute, die irgendwelche speziellen Ämter haben oder so. Aber es sind alle möglichen Leute, die vorher von diesem Jesus geredet haben. Priester, Propheten, Bauern, Schafhirten, Richter, Könige, um nur manche zu nennen. Das heißt, was über diesen Jesus vorhergesagt worden ist, das war sozusagen Common Knowledge, also so Allgemeinwissen, zumindest in den Grenzen eines Volkes. Und das über Jahrtausende weg. Die Frage ist, woher kann ein Volk so viel über einen Mann wissen, der erst viel später kommen wird, und solche Details? Und vor der Frage stehen wir ziemlich ratlos da. Aber wir erinnern uns an eine Grundannahme, die wir am Anfang getroffen haben, nämlich, dass Gott existiert. Das glauben nicht nur wir, das glaubt natürlich auch die Bibel. Und deswegen kann die Bibel diese Frage relativ einfach beantworten. Sie sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, derjenige, der von diesem Jesus und von dieser Kreuzung wusste, ist Gott. Und er hat es Menschen angekündigt. Okay, Gott wusste also genau von dieser Kreuzigung. Und jetzt könnte man argumentieren, ja klar, wenn Gott allwissend ist, dann weiß er von jeder Kreuzigung. Das stimmt. Aber diese eine ist doch besonders, weil er hat sie über Jahrtausende hinweg angekündigt. Immer detaillierter. Wie schaut's eigentlich mit Jesus aus? Wie steht er zu seiner Kreuzigung? Was für ihn überraschend? Dazu gehen wir vom Zeitpunkt der Kreuzigung einmal ungefähr 3 Jahre zurück im Leben von Jesus. Da sehen wir ihn in einem Gespräch mit einem jüdischen Gelehrten, dem Nikodemus. Und in dem Gespräch erklärt er dem Nikodemus, wie Mose damals die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss auch der Menschensohn, damit meint er sich, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Und mit diesem Erhöhen sind wir mittendrin in dem einleitenden Thema unseres Textes, nämlich der Kreuzigung. Jesus ist erhöht worden, indem er ans Kreuz gegangen ist. Und er hat das 3 Jahre vorher schon einem jüdischen Gelehrten erklärt, dass das passieren muss. Wenn wir jetzt die Evangelien studieren würden, dann würde man was Interessantes entdecken. Nämlich das, dass Jesus diesen Weg zum Kreuz über Jahre aktiv beschritten hat. Das war kein überraschender Moment, in dem er sich vertan hat oder einen Fehler gemacht hat, sondern er hat genau darauf hingearbeitet und genau genommen hat er gesagt, dass er dazu gekommen ist. Ich sage das noch einmal, die Evangelien zeigen, dass Jesus diesen Weg aktiv beschritten hat. Und die Prophetien zeigen, dass Gott diesen Weg aktiv geplant und angekündigt hat. Die Frage ist, wozu? Dazu lesen wir im Gespräch weiter, dass Jesus mit dem Nikodemus geführt hat. Und dort sagt er eben, dass der Menschensohn erhöht werden muss, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus ist erhöht worden, ist gekreuzigt worden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Warum macht Jesus das? Warum ist es ihm wichtig, dass irgendwer ewiges Leben hat? Auch darauf findet man eine Antwort, wenn wir in unserem Text weiterlesen. Es heißt, jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, jetzt kommt es noch einmal, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also warum hat Jesus das gemacht? Die Antwort aus unserem Text ist, weil er uns liebt, weil Gott uns liebt. Und das ist jetzt schön und gut und du sitzt jetzt vielleicht drinnen und sagst, ja, ewiges Leben, das klingt nett, aber wozu brauche ich das? Mann, das kann ja eh sein, dass ewiges Leben nett ist, aber kein ewiges Leben tut ja auch nicht weh, oder? Die Antwort ist leider doch, kein ewiges Leben tut sehr wohl weh. Die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben und geht nicht verloren. Und mit verloren gehen meint sie, dass man ewig weiter existiert, in einer Verdammnis, an einem Ort, wo es nicht schön ist. Und das ist ziemlich uncool, dass man Ostern über sowas redet, oder? Ewige Verdammnis. Ich meine, wer glaubt heutzutage schon an die Hölle? Und auch wenn du das vielleicht nicht tust, möchte ich dir eine Person vorstellen, die es schon tut. Eine Person, die mehr an die Hölle glaubt, wie jeder andere in diesem Raum. Und das ist Gott. Gott ist zutiefst überzeugt, nicht nur überzeugt, Gott weiß von der Hölle. Und Gott weiß zu 100%, wie schlimm es in der Hölle ist. Und sein Ziel ist, dass Menschen nicht verloren gehen. Wir lesen weiter, was Jesus zu Nikodemus sagt. Er sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wir sehen in dem Text, Jesus wird als Gottes eigener Sohn bezeichnet. Das heißt, es ist Gottes eigener Sohn, der gestorben ist. Was heißt das jetzt für mich? In dem Text steht drinnen, jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Aber was bedeutet es, an ihn zu glauben? Und das ist eine spannende Frage. Ich denke, ganz egal, wo man in diesem Prozess des Glaubens steht, ist das eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann und die wir uns auch dann stellen sollten, wenn wir schon an ihn glauben. Immer wieder fragen, was bedeutet es eigentlich, an ihn zu glauben? Aber wenn man sich noch nicht mit Jesus auseinandergesetzt hat und das alles sehr neu ist, dann möchte ich die Antwort auf diese Frage oder den Beginn einer Antwort auf diese Frage aus unserem Text herausgeben. Und dazu schauen wir uns den Schuldspruch an. In dem Schuldspruch ist es darum gegangen, dass das war damals üblich, über diese Kreuze ist drüber gehängt worden, was derjenige verbrochen hat, der da gekreuzigt worden ist. Und bei Jesus hat der Pilatus drüber hängen lassen, der König der Juden. Und die Juden haben mit dem ein Riesenproblem gehabt, mit dieser Formulierung. Sie sind zum Pilatus gegangen und haben gesagt, das kannst du so nicht schreiben. Er ist der König der Juden. Schreib besser hin, dass er behauptet hat, der König der Juden zu sein. Also sie haben sich gestoßen an dieser Aussage, dass Jesus der König der Juden ist. Was hat das jetzt mit der Frage zu tun, was es bedeutet, an ihn zu glauben? Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, weil an ihn zu glauben heißt nicht nur zu glauben, dass das vielleicht stimmen könnte oder dass das logisch klingt oder so, sondern an ihn zu glauben heißt, dass wir uns ihm zu 100% anvertrauen, dass wir ihn zum Herrn in unserem Leben machen, dass wir das, was am Kreuz ein Schuldspruch war, für uns zu einer Tatsache, zu einer Realität machen, zu einer rettenden Realität. Die Frage ist nicht für uns, ob er der König der Juden ist oder nicht. Die Frage ist er dein König? Die Frage ist, akzeptierst du, dass er deine einzige Rettung ist? Und vielleicht stößt du dich jetzt an dem Gedanken, dass da einzige Rettung steht und sagst, naja gut, die Bibel ist ein möglicher Weg, aber es gibt ja auch noch andere Wege, um gerettet zu werden, oder? Gedankenexperiment. Gibt es andere Wege, um gerettet zu werden? Ein paar Stunden, bevor Jesus am Kreuz hängt, sehen wir ihn, wie er in einem Garten kniet. Es ist dunkelste Nacht, er ist verängstigt, er kniet da und er fleht Gott an und sagt, Gott, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, um Menschen zu retten, dann sparen wir uns bitte das mit dem Kreuz. Und ein paar Stunden später hängt er am Kreuz. Gab es einen anderen Weg? Glaubt ihr wirklich, dass Gott gesagt hat, naja, ich sehe schon 5 Möglichkeiten, aber nehmt ihn mit dem Kreuz? Offensichtlich ist zumindest Gott davon überzeugt, dass Jesus der einzige Weg ist, um gerettet zu werden. Und offensichtlich ist Jesus davon überzeugt. Er ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Und das bedeutet auch, dass wenn du als kleines Baby getauft worden bist und damit zu einer Kirche dazugehörst, dann bringt dich das dem ewigen Leben keinen Zentimeter weiter. Und wenn du heute rausgehst und sagst, na gut, ich werde versuchen, ein besserer Mensch zu sein, dann bringt dich das dem ewigen Leben keinen Zentimeter weiter. Vielleicht hindert es dich sogar dran, wenn es dir deiner Meinung nach gelingt. Wenn du sagst, okay, gut, dann schließe ich mich halt einer evangelikalen Gemeinde an, das bringt dich keinen Zentimeter näher ans ewige Leben. Oder wenn du sagst, ja gut, dann arbeite ich halt aktiv mit, bringt dich nicht dorthin. Die einzige Rettung ist Jesus. Und die Frage ist, ob du bereit bist, diese Rettung anzunehmen unter allen Umständen. Wie funktioniert das praktisch? Ich denke, der erste Schritt ist, dass man das einmal irgendwo erkennt und das einmal für sich wahrnimmt und sagt, ja okay, das macht Sinn, dass das der einzige Weg ist. Vielleicht sieht man auch zu dem Zeitpunkt irgendwie noch andere Wege, aber denen vertraut man weniger. Und dann heißt es praktisch, dass du mit diesem Problem direkt zu Jesus gehen musst und nicht irgendwo anders. Du musst ihn kontaktieren. Und das passiert, indem du betest. Und du kannst ihm eingestehen, dass du erkennst, dass du ein Riesenproblem hast, dass es eine Rettung gibt und dass er diese Rettung ist und nichts anderes. Und dann ist die Frage, ob du diese Rettung haben möchtest. Wenn ja, dann sag ihm das. Dann sag ihm, ich will die Rettung haben. Koste es, was es wolle. Es hat viel gekostet, aber es kostet dich verhältnismäßig wenig. Wenn du diese Rettung willst, dann bitte ihn darum. Er ist gestorben dafür, dass er sie dir geben kann. Und dann bitte ihn darum, dass er dein König wird. Das, was am Kreuz der Schuldspruch war, sollte für dich die rettende Realität sein.